Hallo und herzlich willkommen zu unserem Cradle-to-Cradle Lab Talk. Heute hier in Berlin im Cradle-to-Cradle Lab mit Jürgen Hack von Sodasan. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid und ja auch hier mit uns den Abend verbringt, hier Fragen stellt und mitdiskutiert. Wir wollen heute über Sodasan, euer Unternehmen sprechen und aber auch über dich und die Geschichte, die dahinter steht und was vielleicht auch gerade sozusagen in der heutigen Zeit mit Corona natürlich auch wieder ein aktuelles Thema ist, Reinigungsmittel und was die eigentlich auch teilweise bewirken, wie man sozusagen dazukommt und einfach ein bisschen im Gespräch sein. Vielen Dank, dass du heute da bist, Jürgen.
Ja, ich danke dir, Nora. Danke für die Einladung. Danke. Ja, dass ich mit dir zusammen die Möglichkeit habe, mal ja so ein bisschen über unser Thema zu reden, Wasch- und Reinigungsmittel, aber nicht so ganz profan, sondern immer so vor dem Hintergrund eines, ich sag mal, eines ganzheitlichen Ansatzes.
Ja, das ist ein ganz guter Einstieg schon, weil nämlich sozusagen ein ganzheitlicher Einsatz ist natürlich auch was Besonderes, was Sodasan auszeichnet, zu sagen, wir Sodasan liegt nicht auf die Petrochemie, sondern wegzugehen davon und halt Dinge nochmal ganz anders zu machen, zu hinterfragen. Und das ist ja das, was eigentlich auch der Ursprung sozusagen bei Cradle to Cradle ist, zu sagen, wir überlegen uns alles nochmal von vorne, wir machen alles nochmal neu und es muss nicht so sein, wie es schon immer war. Und das kann auch gehen und man kann auch Reinigungsmittel zum Beispiel herstellen, die komplett für Kreisläufe gemacht sind, die komplett auch wieder in biologische Systeme zurückgehen können. Und da seid ihr auf jeden Fall ein tolles Beispiel für. Ihr seid herzlich eingeladen, auch uns Fragen zu stellen und könnt gerne mitdiskutieren heute Abend. Schreibt mir doch hier direkt Fragen her auf sly.do. Findet ihr unter dem Hashtag LabTalk. Könnt ihr hier mir Fragen stellen und dann beantworten wir sie gerne und nehmen die gerne in unsere Diskussion mit auf. Ja, nochmal jetzt erstmal zu dir. Schön, dass du da bist und vielleicht kannst du einfach von dir aus nochmal so ein bisschen erzählen, wie waren denn die letzten Wochen auch für dich? Wie ist Corona jetzt auch für dich persönlich gewesen, aber vielleicht auch ein bisschen für euch als Unternehmen?
Als Unternehmen war es also eine riesige Herausforderung, weil die Nachfrage insbesondere nach Desinfektionsmitteln, aber auch nach Seifen und Reinigungsmitteln war enorm. Und wir konnten sie auch gar nicht bedienen, obwohl wir uns personell verstärkt hatten. Wir sind nicht hinterhergekommen. Mittlerweile beruhigt sich die ganze Szene ja auch und die Lockdowns gibt es nicht mehr so in dem Maße. Und die Leute kaufen ja auch nicht mehr so viel Klopapier und also der Bedarf an Wasch- und Reinigungsmitteln ist wesentlich höher als vorher, aber nicht mehr so wie in den Monaten zum Beispiel Mai und auch noch Juni. Das beruhigt sich alle wieder so ein bisschen. Darüber sind wir auch ganz froh, weil für uns kleines Unternehmen ja ist das alles sehr, sehr schwer zu handeln gewesen. Wir hatten selber auch einen Corona-Fall in der Produktion und wir haben in der Produktion machen wir noch mit kleinen Teams gearbeitet, so dass wir dann auch nur die Kollegen mit in die Quarantäne schicken mussten, die auch, wie gesagt, aus diesem Team kamen. Und ansonsten sind wir von dem Virus verschont geblieben. Das war eigentlich ganz schön. Wir haben also aber auch ein gutes Konzept oder gute Konzepte entwickelt mit Abstand halten, mit Homeoffice und sind ganz gut durch diese Zeit gekommen bisher. Aber die Zeit ist ja noch nicht zu Ende und wir müssen gucken, ob es jetzt tatsächlich eine zweite Welle gibt oder nicht. Ich weiß nicht.
Ja, und wie für dich persönlich, wie waren da die letzten Monate?
Ja, das war schon eine Umstellung, weil ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich sitze jetzt hier auf Wangenroge und es ist so meine zweite Heimat. Und während dieser Hochzeit der Corona-Pandemie durften wir hier gar nicht her. Und das fanden wir dann schon schade. Ne? Aber ansonsten, es ist alles, ja, das Leben ist ruhiger geworden. Jetzt abgesehen von unserem Unternehmen, also so in der Freizeit, in den Städten war nicht mehr so viel los. Und es ist schon, Es gab auch Möglichkeiten, oder es hat sich, haben sich auch Möglichkeiten der Besinnung ergeben, fand ich. Und ich hatte immer so ein bisschen die Befürchtung, dass durch diese ganze Corona-Hype, würde ich es mal nennen, andere Dinge einfach an Priorität verlieren. Corona ist natürlich, hat, also bewegt alle enorm und ist auch für viele, viele ja die Priorität Nummer eins, also das Thema, mit dem sie sich am ehesten auseinandersetzen. Aber gerade unsere anderen Themen, also angefangen von Fridays for Future und die habe ich befürchtet, dass sie ein bisschen zurückgehen, obwohl ich glaube, dass Corona uns auch gerade da in diesen Nachhaltigkeitsthemen eine Riesenchance gewährt, also eine Riesenchance ermöglicht. Und das müssen wir einfach diskutieren, finde ich.
Ja, es kann auf jeden Fall eine Chance sein, aber es schränkt natürlich auch viele ein. Es waren ja sozusagen einfach für viele Menschen gerade wirklich auch schwierige Monate und auch für uns als Organisation. Wir haben umgestellt und sozusagen das, was wir hier im Cradle to Cradle Lab in unserem Bildungszentrum machen, dann versucht digital darzustellen. Und deswegen haben wir jetzt ja auch hier den Lab Talk, um sozusagen die tollen Gäste, die normalerweise eigentlich hier vor Ort sind und mit Menschen vor Ort sprechen können, in dem Reallabor sind und auch sozusagen erleben können, was das hier eigentlich bedeutet, was Cradle to Cradle auch heißen kann, das ins Digitale zu bringen. Dafür machen wir auch Dinge wie digitale Lab-Tours, wo man hier sozusagen auch digital einmal durchlaufen kann und verschiedenste Veranstaltungsformate, die man hier auch besuchen kann. Aber das ist gar nicht so einfach, sozusagen all sowas umzustellen und natürlich auch erfordert auch viel Herausforderungen und ist natürlich irgendwie auch teilweise sehr schade, wenn man das eigentlich sich anders vorstellen würde und eigentlich ganz viel Ambitionen auch hier mit reingebracht hat.
Ja, ich habe allerdings, was heißt allerdings, ich habe also ganz, ganz großen Respekt vor eurer Arbeit, weil ihr vertretet gute Ideen, die ja also großenteils deckungsgleich sind mit dem, was wir auch machen. Nur ihr seid auf Spenden, auf Gelder anderer angewiesen und wir sind in der Lage, selber Gelder also zu verdienen oder selbst Mittel zu generieren, die wir dann wieder für gute Sachen einsetzen können. Da sind wir einfach in einer besseren Lage.
Ja, vielleicht gerade, wenn man aus dem Reinigungsbereich kommt, der läuft ja vielleicht gerade auch verglichen ganz gut. Deswegen finde ich das Stichwort nur aufgreifend, dass jeder, der uns gerne unterstützen mag, darf das natürlich auch gerne tun und auch uns als Organisation spenden und unterstützen. Das würde uns natürlich helfen.
Dem kann ich mich alle nur anschließen. Ich glaube, wir haben das bereits gemacht. Ja. Euch unterstützt und das ist natürlich sehr sinnvoll und ist auch notwendig natürlich. Ne? Also viel Erfolg weiterhin für eure Arbeit und ja, wenn ich persönlich das unterstützen kann, mache ich das sowieso und finanziell, denke ich, machen wir das auch wieder.
Ne? Dankeschön.
Aber das ist ja nicht unser Thema heute.
Genau, lass uns doch nochmal auf euch eingehen, weil sozusagen du sagst, es lief eigentlich gut, es lief viel los. Vielleicht müssen wir nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen und einmal überhaupt erklären, was ihr mit Sodasahn eigentlich macht. Was ist sozusagen euer Kerngeschäft und was ist der Unterschied vielleicht auch zu dem, was herkömmlich in der Branche passiert?
Okay, ich würde gerne ein bisschen ausholen. Ja. Und zwar, es gibt ja viele Leute, die sich Gedanken um Umwelt, um Nachhaltigkeit, um Ökologie machen, alle diese Themen. Und wenn sie dann über Waschmittel nachdenken, dann fragen sie vielfach zuerst, ob das Produkt dann auch biologisch abbaubar sei. Das ist ein Begriff, den haben viele schon mal gehört, aber im Grunde wissen sie auch gar nicht, was das im Einzelnen bedeutet. Aber mit dem Begriff können sie umgehen. Und das ist oftmals die erste Frage. Und das ist aber im Grunde der allerletzte Teil der Produktbiografie eines Waschmittels oder eines Reinigungsmittels. Alles andere ist schon vorher irgendwo passiert. Es fängt hier erstmal alles an bei den Rohstoffen. Also ich will nicht sagen, dass die biologische Abbaubarkeit zu vernachlässigen ist. Es ist natürlich eine wichtige Frage, was passiert mit den Inhaltsstoffen, nachdem wir sie gebraucht haben, nachdem wir sie irgendwo eingeleitet haben. Das ist ganz wichtig, aber es ist eben nur ein Teilaspekt. Und wenn wir eben nur Teilaspekte im Fokus haben, dann kommen wir nicht zu einer nachhaltigen Lösung. Wir brauchen ganzheitliche Ansätze. Das heißt, wir müssen alle Aspekte von der Entstehung bis hin zum Verbleib im Abwasser, was aber ja denn nicht am Ende weg ist in dem Sinne, sondern wieder zu Rohstoff wird. Und also worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen die Kreisläufe. Und was wir uns nicht leisten können, sind lineare Prozesse. Also lineare Prozesse, die immer nur in eine Richtung gehen, aus der Erde kommen, in der Atmosphäre bleiben und dann nie wieder zurückkommen. Und das führt ja dann auch zu diesem Overshoot Day zum Beispiel. Also wir Menschen verbrauchen wesentlich mehr Rohstoffe, als die Erde als System, als Ökosystem wieder nachliefern kann, wieder regenerieren kann. Und ich glaube, wir Deutschen müssten drei Planeten brauchen, haben aber nur einen. Das heißt, so kann es nicht gehen. Also durch diese linearen Prozesse haben wir also die Möglichkeiten, die unser Planet zur Regeneration der Rohstoffe hat, schon lange überschritten. Das geht so nicht. Also wir brauchen diese Kreisläufe. Deswegen muss man sehr genau betrachten. Und da geht einfach nicht nur der Blick aufs Abwasser, sondern ich muss jeden einzelnen Prozess haben. Ich muss wissen, woher kommen die Rohstoffe. Sind es petrochemische Rohstoffe, die, wie gesagt, lineare Prozesse befeuern, oder sind es nachwachsende Rohstoffe? Welche Energieformen verwenden wir? Also ist es der ganz normale Strommix mit Kohle und Atomstrom möglicherweise? Oder ist es rein regenerativer Strom? Oder wenn die Rohstoffe zwar nachwachsend sind, ist die nächste Frage, kommen sie aus ökologischem Landbau? Natürlich ist das wichtig, weil der ökologische Landbau nämlich eben auch weniger CO2 inventiert und eben auch in Kreisläufen denkt. Wir brauchen diese Kreisläufe. Wenn wir das nicht machen, dann sind einzelne Aspekte, die sind wertlos. Und deswegen, dass wir jetzt biologische Rohstoffe einsetzen, wo es möglich ist, deswegen wäscht das Waschmittel nicht besser. Da ist ein bisschen die Krux, weil wir sind ja ein relativ kleines Unternehmen mit einem kleinen Team an Entwicklung, F&E, und unsere Produkte müssen natürlich genauso funktionieren wie die der Massen, wie die der Big Soap. Wir haben uns selber aber aufgelegt, ein ganz, ganz kleines, begrenztes Portfolio an Rohstoffen, nämlich nur solche, die wir für ökologisch sinnvoll halten. Und mit diesen wenigen Rohstoffen müssen wir eben Produkte in einem kleinen Team entwickeln, die den Verbrauchergewohnheiten und Erwartungen auch standhalten. Und dann dürfen sie auch nicht teurer sein. Und das ist ein Dilemma, das kriegen wir auch nicht hin. Ne? Ja. Also das ist entweder das eine oder das andere. Und teilweise haben wir ja dann, entweder sind wir teurer oder wir performen nicht ganz so gut. Aber wir sind auf jeden Fall immer ökologisch. Und das ist mein Antrieb. Also das, was mich umtreibt.
Ich fand das ganz spannend, nur ganz kurz, wenn ich das sozusagen auch nochmal aus so einer Cradle-to-Cradle-Sicht drauf gucken kann. Sozusagen, du hast ja mehrere Punkte genannt. Der eine Punkt wäre halt das Nutzungsszenario, sich anzugucken, woher kommt mein Material und was will ich damit eigentlich dann machen? Also sozusagen, wenn ich ein Shampoo oder auch ein Reinigungsmittel nutze, was dann in die Umwelt gelangt, dann muss es natürlich dafür gemacht sein. Und deswegen ist eigentlich die Frage, ob es biologisch abbaubar ist, schon fast absurd, weil an sich ist es klar, dass ein Waschmittel für biologische Kreisläufe gemacht sein muss, wenn es da am Ende landet. Und der andere Punkt wäre natürlich dann zu sagen, okay, wie wird es hergestellt, unter welchen Bedingungen, welche Rohstoffe werden dafür verwendet, und ist dann da auch in dem Prozess schon an den Materialien überhaupt eine Kreislauffähigkeit gewährleistet. Ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Und das sind nicht nur die Rohstoffe und die Prozesse, das sind aber auch die Menschen. Und also wenn wir die Lieferketten ansehen, woher kommen die Rohstoffe? Also uns werden ja ganz, ganz üble Beispiele jetzt von diesen Werksverträgen jetzt offenbar. Über die hat vorher nie jemand so richtig nachgedacht, nur erst als es Corona gibt und die sich alle infiziert haben, weil sie auch unter ganz üblen Bedingungen leben müssen.
Ja, und jetzt wird auch einmal über sowas wie das Lieferkettengesetz überhaupt gesprochen.
Ja, genau.
Dabei müsste das ja klar sein.
Das war für uns schon immer Thema. Also wir suchen unsere Lieferanten ja auch aus und haben bestimmte Anforderungen an die Lieferanten. Ganz wichtig sind natürlich die ILO-Standards, also die internationalen Richtlinien für Arbeitsbedingungen. Die müssen wir alle erfüllen, sonst können sie bei uns gar nicht liefern. Und das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Das gehört eben auch zu diesem ganzheitlichen, ja. Da gehören natürlich auch die Menschen dazu. Und wir sind noch nicht am Ziel, noch lange nicht, weil es ist ja alles immer, wir sind auf dem Weg und wir lernen auch immer dazu. Und es gibt so Problembereiche, die können wir noch nicht so ganz lösen, aber insbesondere zum Beispiel bei flüssigen Produkten, flüssige Waschmittel. Wie werden die vermarktet oder dargeboten, Darreichungsform in Plastik? Plastik ist ungeeignet, Plastik. Okay, Plastik, wir nehmen dann ausschließlich Recyclingmaterial und sehen dann so zu, dass wir die Menge an jungfräulichem Plastik halt irgendwie reduzieren. Das ist, denke ich, kommt auch dem Cradle-to-Cradle-Gedanken relativ nah. Und trotzdem ist es ja irgendwann erstmal auch Erdöl gewesen. Und da sie haben noch keine Lösung, alternative Verpackung für Flüssigkeiten, frei von petrochemischen Packmitteln, die sehen wir noch nicht. Und da gibt's eben auch noch Dinge zu tun. Und ich finde schon der Schritt, dass wir Recyclingmaterialien nehmen, geht schon in die richtige Richtung. Und leider ist es so, dass also auch, ich sehe das teilweise in den Unverpacktläden, die dann ja auch Verpackung einsparen wollen, aber dann immer noch Flüssigprodukte in großen Kanistern haben und mit aus jungfräulichem Plastik. Das tut mir immer so ein bisschen weh, weil die Leute sind fokussiert, naja, wir machen das alles lose und es ist alles schön und für die Nacht. Aber auch dieses große Behältnis ist auch dann oftmals jungfräuliches Plastik und das gilt es auch irgendwie zu vermeiden. Ich will einfach den Fokus einfach erweitern, nicht immer nur auf einzelne Aspekte. Ja. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass Leute sich über die gesamten Zusammenhänge auch oder mit den Gesamtzusammenhängen auseinandersetzen.
Ja, da sind wir ja relativ nah beieinander. Das ist ja genau das, was wir mit unserer Bildungsarbeit auch hier versuchen und sozusagen täglich Menschen davon zu erzählen, einfach die Dinge nochmal ganz neu zu denken. Nicht zu sagen, okay, das ist schon immer so und deswegen muss das auch so sein oder auch nicht zu sagen, sozusagen so und so ist ein Designprozess, sondern von vornherein sich nochmal zu überlegen. Nicht, also heute im Recycling passiert ja viel, dass ich am Ende mir sozusagen ein Müll angucke und dann sage, okay, was mache ich jetzt mit dem Müll? Aber genau. Dann komme ich dazu, dass ich sozusagen eigentlich nur ein Downcycling machen kann, weil ich mir nicht von vornherein überlegt habe, die Dinge nochmal anders zu machen und gleich nochmal gleich ganz neu zu denken. Und dann komme ich dazu, dass ich dann sage, okay, ich mache jetzt aus einer Recycling-Kunststoffflasche lieber irgendwie eine Textilie, weil ich irgendwie jetzt irgendwie mit dem Müll was machen möchte, statt sozusagen von vornherein zu überlegen, okay, wie müsste dann der Kreislauf von vornherein anders geschlossen.
Genau, das wäre genau der richtige Ansatz. Also bevor ich irgendwas verpacke, muss ich wissen, na, also welche Möglichkeiten gibt es? Also aus der Perspektive des Designers irgendwie was herzustellen, was im Nachhinein auch einen Gebrauchswert hat. Mhm. Im Moment ist es ja genau andersrum. Also wir haben Produkte, müssen sie irgendwie einpacken. Ach ja, gut, dann nehmen wir Plastik und dann müssen wir gucken, was machen wir am Ende mit dem Plastik daraus. Das ist der umgekehrte Weg, also andersrum wäre es ja viel schöner. Ne? Also meine Idee wäre zum Beispiel, wir designen Verpackungen aus Pappe, aus Gras, aus irgendwas und überlegen, was können wir da reinfüllen. Mhm. Und dann in das Gras füllen wir dann dies und vielleicht finden wir ja auch eine Verpackung aus Pappe, in die wir Waschmittel füllen können. Aber
naja, und vielleicht ist es auch eine Kunststoffverpackung, aber halt nicht eine Kunststoffverpackung, die am Ende Müll wird, sondern dann eine, die wirklich in Kreisläufe zu führen ist. Also das ist vielleicht so aus einer Cradle-to-Cradle-Perspektive natürlich immer die Frage. Die Frage ist, wie lang kann etwas im Kreislauf gehalten werden? Und sowas wie Erdöl braucht relativ lange, um wieder sozusagen neu zu entstehen. Also macht es keinen Sinn, das direkt zu verbrennen und wegzugeben, sondern wenn ich sowas nur nutze, kann ich es nur, wenn ich es wirklich so lange in Kreisläufen halten kann. Und das ist natürlich immer sozusagen bei allen Materialien eine schwierige Frage und deswegen natürlich auch schwierig in der Umsetzung. Aber vielleicht nochmal sozusagen, Und wolltest du gerade noch was sagen? Ich wollte dich gar
nicht. Ja, ich wollte dir eigentlich zustimmen, weil ich denke, auch Erdöl direkt zu verbrennen ist das Dümmste, was man damit machen kann.
Ja.
Also es sind viele, viele Dinge, die dann, wenn es dann schon erstmal an der Erdoberfläche ist, die man daraus machen kann, bevor man es irgendwie verbrennt. Also
ja,
das sollte man als allerletztes in Erwägung ziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber vielleicht, jetzt, wir sind jetzt schon auch wieder so tief eingestiegen. Was hat dich denn eigentlich dazu gebracht? Weil ich meine, du kamst aus der, du bist Chemiker, du kommst ja aus der Chemie, du hast dich auch sogar in der herkömmlichen Chemie rumgetrieben und irgendwann gesagt, ja, so, jetzt mache ich was anderes. Wie kam das?
Ja, also es ist so, es stimmt, also nach dem Studium habe ich zunächst mal in der Erdölindustrie gearbeitet als junger Kerl, fand das auch, da war ich relativ unkritisch und dann kam die Liebe. Die Liebe hat das schon ziemlich verändert und dann habe ich meine jetzige Lebenspartnerin kennengelernt, die, als ich aber schon fertig war mit Studieren und auch schon gearbeitet habe, die dann ein Studium angefangen hat in Göttingen, Soziologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erziehungswissenschaften. Und dann, die war schon ökologisch unterwegs, hat sich auch vollwertig ernährt und in Food Co-ops eingekauft. Und das hat mich überzeugt. Und ich habe den Job in der Erdölindustrie an den Nagel gehängt und habe dann auch nochmal genau die gleichen Fächer mitstudiert, ohne das allerdings in der Idee abgeschlossen zu haben. Ich fand diese Studiengänge total spannend, total interessant, aber konnte mir nicht vorstellen, als Naturwissenschaftler sind ja eher so schlicht gestalten, so wie ich, die müssen immer alles zählen, alles messen, alles wiegen, müssen immer klare Fakten haben, so eine bin ich halt und ich wollte irgendwas herstellen. Hätten Farben sein können, sind Waschmittel geworden, also irgendwas Sinnvolles. Wir waren ja bereits, das war der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, in so einem ganz ökologisch, in einer Szene in Göttingen, ganz ökologische Umfeld, politisch auch aktiv. Und aus diesem Umfeld heraus war es eben möglich, auch solche Produkte zu entwickeln. Und als Studenten hatten wir da in der Nähe von Göttingen, so ein ehemaliges Ausflugsrestaurant zum Wohnen bekommen. Und da haben wir eine Disco draus gemacht und haben 7 Jahre lang im Kollektiv gelebt. Und in dieser Zeit ist dann eben auch so der Sahne entstanden. Das war dann 1982. Und in diesem Umfeld, also in dieser Disco, in dieser studentischen Szene, da gab es dann schon jemanden, der hatte einen kleinen Großhandel für Naturkost. Und und damals war diese ganze Naturkostbewegung noch relativ klein und es gab einzelne regional verteilte Großhändler, die dann, wenn irgendeiner dieser Händler ein Produkt hatte, das auch weitergegeben haben. Und so sind halt unsere Produkte dann auch relativ schnell von Nord nach Süd gekommen. Ne? Also eher in den Norden, aber dann irgendwann hat sich es halt dann so ergeben, dass die Produkte da auch in ganz Deutschland in den Naturkostläden, in den Bioläden erhältlich waren. Und die Bioläden sind nach wie vor halt noch unsere Partner Nummer eins. Also wir haben bis auf ganz kleine Ausnahmen beliefern wir Bioläden oder sonst auch Online-Shops, aber das machen wir auch dann eher nicht direkt.
Aber ihr habt ja auch sozusagen ganz klein wirklich angefangen. Ihr habt in einem Betonmischer die ersten Rezepturen zusammengemischt und dann auch per Hand irgendwie verfüllt und weitergegeben.
Ja. Genau, so war es. Und dann hatten wir auch eine alternative Druckerei. Und dann hatten wir Etiketten drucken lassen für Geschirrspülmittel und dann stand da drauf Geschirrspürmittel, also statt dem L ein R. Und das hatten wir auch erst relativ spät bemerkt. Also wir hatten ja dann die Etiketten oder auch die Dosen zum Beispiel für Scheuerpulver, das waren Rohlinge, die wir dann von Hand etikettiert haben mit Leim und also das ist unvorstellbar eigentlich gewesen. Heute wird sowas nicht mehr gehen.
Ja.
Aber das war halt die Zeit, wo sowas machbar war und letztendlich hat sich daraus ja unser Betrieb entwickelt, den gibt es ja nun schon fast 40 Jahre, mit Mitarbeitern, die, glaube ich, ganz zufrieden sind. Und das Gute ist, mit diesen, also auch dieser Gründungsgedanke, also das, was uns damals umgetrieben hat, das ist uns ja nicht verloren gegangen. Also wir sind nie dem Geld hinterhergelaufen. Das war uns nicht so wichtig, aber wir sind ein finanziell sehr gesundes Unternehmen. Das hat sich dann eingestellt. Und ich meine, meine Auffassung ist immer, wenn man die ökologischen Dinge und die sozialen Dinge, die ja zur Nachhaltigkeit gehört, dann bekommt man auch die dritte Säule der Nachhaltigkeit, nämlich die Ökonomie auch geregelt. Ja. Und das Ökologische und Soziale, das ist ja die Qualität eigentlich auch. Ja. Wenn es stimmt, dann also bei uns hat es sich jedenfalls so eingestellt, dann ist auch die Ökonomie sehr gesund. Man kann sich das ja ansehen bei Bundesanzeiger. Da kann man die ganzen Firmen ja begutachten mit Eigenkapitalanteil und so. Das sieht alles bei uns ganz gut aus.
Ja, und ihr sagt aber, dass sozusagen, du sagst irgendwie, es war nicht das Wichtigste, sozusagen, dass es ökonomisch stimmt und groß wird. Okay. Aber sozusagen aus so einer Skalierungsperspektive oder um wirklich sozusagen Effekt zu haben auf die Welt, will man ja vielleicht dann schon wachsen und auch einfach möglichst viel Marktanteil bekommen, um auch einen Impact dann zu haben. Oder wie ist das für euch sozusagen? War das eine Motivation oder?
Zum Teil ist es richtig. Natürlich denkt man darüber nach, dass man, also wenn man von sich überzeugt ist und meint, man macht ökologisch sinnvolle Produkte oder auch nachhaltig, also muss ja der Begriff Nachhaltigkeit umfasst ja eben Ökologie und Soziales und Ökonomie. Also wenn man nachhaltige Produkte machen will, will man ja auch erreichen, dass sie an möglichst viele Menschen gelangen. Also dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, diese Produkte auch zu benutzen. Das ist aber dann damit verbunden, und zumindest in der Vergangenheit hatten wir da ganz große Schwierigkeiten damit, das ist aber auch damit verbunden, dass wir uns anderen Handelsgebaren aussetzen mussten. Und wir haben viele, viele Jahre einfach immer in dieser Öko-Bio-Naturkost-Nische gelebt, wo auch immer Partnerschaft gelebt wurde. Also Lieferant und Kunde und Endverbraucher und Verbraucher, das war eine Gemeinschaft. Und die haben nicht gegeneinander gearbeitet. Und im konventionellen Handel hat man oft doch dann erleben müssen, oder viele von unseren Herstellerkollegen mussten dann auch erleben, dass dann da wirklich auch sehr um kleine Beträge gefeilscht wird und immer versucht wird, der beste Preis, der niedrigste Preis, das war nie unseres. Und deshalb haben wir uns auch nicht so von vornherein an den konventionellen Handel gewandt und sind quasi immer in dieser Naturkost-Umgebung geblieben.
Aber könnte man nicht sagen, dass das vielleicht trotzdem auch schwierig ist, wenn man wirklich sozusagen die Veränderung der gesamten Gesellschaft haben will, wenn man nur in so einer Nische bleibt und nicht sagt, wir gehen extra zu, weil ich meine, die großen Supermärkte, das sind halt die, wo die meisten Menschen trotzdem noch einkaufen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wir denken auch darüber nach, und jetzt zum Beispiel irgendwie auch in Drogeriemärkte zu gehen, die nicht unbedingt der Wettbewerb zum Lebensmittel- und Naturkostladen sind. Und was nützt es, wenn wir die ökologischen Produkte haben und keiner kauft sie? Da gebe ich dir natürlich recht. In der Vergangenheit sind wir aber auch gar nicht so in der Lage gewesen, Massen bedienen zu können. Das können wir auch. Also wir sind halt kein Henkel und kein Procter & Gamble. Da sind unsere Möglichkeiten halt auch erstmal begrenzt, und wir müssen da sehr vorsichtig agieren. Aber ich wollte einfach nur zum Ausdruck bringen, dass Geld nicht unsere Mittel, also das Monetäre ist nicht unser Antrieb, sondern wir wollen ökologisch etwas bewirken, und das machen wir so konsequent, wie es geht. Das heißt nicht, dass wir die Einzigen sind, die gute Dinge machen, und auch Unternehmen, die jetzt die Massenmärkte bedienen können mit Wasch- und Reinigungsmitteln, die vielleicht andere Schwerpunkte haben, vielleicht aus unserer Perspektive nicht ganz so ökologisch dastehen, die bewirken aber auch was. Also wir sagen nicht, alle anderen sind doof. Wenn jetzt ein Unternehmen in der Lage ist, sehr viele Menschen zu erreichen mit kleineren ökologischen Fortschritten, bewirken sie vielleicht mehr als wir, die mit großen ökologischen Fortschritten nur wenige Menschen erreichen. Also das ist so ein Spannungsfeld, und ich respektiere auch alle Versuche, alle Bestrebungen anderer und auch größerer Unternehmen, ökologisch sich zu entwickeln. Und ich glaube aber, dass als wir vor, wie gesagt, fast 40 Jahren angefangen haben, haben wir einfach auch Impulse gesetzt. Und nicht nur wir als Waschmittelhersteller, sondern die gesamte Naturkostbranche hat Impulse gesetzt. Früher waren es wirklich nur Freaks, nur Spinner, nur ganz, ganz konsequente Menschen, die ihre eigene Vorstellung hatten von anderem Leben, von nachhaltigem Leben, von anderer Ernährung und auch von den Dingen, die sie umgeben und auch nicht unbedingt von Geld angetrieben zu sein. Und ich glaube, da haben wir Impulse gesetzt.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal den Bogen spannen kann, danach ist erstmal eine Weile nichts mehr passiert. Dann hatten wir so ein paar Peaks, die Menschen zum Nachdenken gebracht haben. Das waren zum Tschernobyl zum Beispiel, da sind sie alle in die Bioläden gelaufen. Und dann gab es mal BSG und dann gab es jetzt nochmal Fukushima. Das waren aber so einzelne Peaks. Aber im Grunde war die ganze Zeit ruhig, bis auf jetzt Fridays for Future. Und die jungen Menschen, die bewirken wieder was. Und das erfreut mich so. Also da geht mein Herz auf für die Leute, die sich auf die Straße stellen. Und wir wollen für eine bessere, für eine nachhaltige Zukunft kämpfen. Das hat jahrelang gefehlt. Ja, das war immer an einzelne Ereignisse geknüpft. Wie gesagt, BSE oder ne? Aber jetzt ist wieder Bewegung da. Und ich hoffe sehr und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das von Corona nicht alles, durch Corona nicht alles in Vergessenheit gerät. Und weil Corona bietet nämlich auch eine ganz große Chance, sich darüber klar zu werden, was wir eigentlich mit unseren Ökosystemen anfangen. Weil es gibt ja ganz kluge Menschen, die Corona und solche Pandemien daraus ableiten, dass Ökosysteme durcheinander gebracht werden. Beispiel Rindfleisch, deutsches Rindfleisch, also in Deutschland produziert, muss ich korrigieren, in Deutschland produziertes Rindfleisch wird aber mit Sojabohnen aus Brasilien gefüttert, Ökosystem, tropischer Regenwald, mit allen Bakterien, Viren, nicht alle Spezies leiden unter Viren wie Corona. Ja. Wir Menschen schon, aber unsere Entwicklung, sind auf diese Viren nicht eingestellt. Andere Spezies schon. Aber wenn wir das alles durcheinander bringen, dann müssen wir eben, dann werden solche Pandemien wahrscheinlich. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Ökosysteme sauber getrennt lassen. Und das können wir, glaube ich, aus Corona lernen.
Ja, ich glaube, da gibt es, das ist sozusagen sich das bewusst zu machen, ist, glaube ich, was, was man auf jeden Fall in der jetzigen Zeit kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man halt schafft, dass wir es als Gesellschaft schaffen, nicht wieder in alte Pfade sozusagen zurückzukommen und nicht irgendwie jetzt alles zu vergessen, auch nicht sozusagen wieder zurückgeworfen zu werden in die 90er oder sozusagen und einfach viele Jahre zu verlieren, weil wir waren jetzt ja gerade eigentlich auf einem guten Weg. Wir haben gerade die EU mit dem Green Deal und mit der Perspektive, dass die Sachen anders werden können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dabei ist aber halt auch wichtig, dass man nicht nur das Schreckensszenario aufzeigt und zeigt, das und das kann alles daraus passieren, sondern dass man den Leuten auch aufzeigt, welche Chancen, Möglichkeiten gibt, wie man die Dinge nochmal ganz anders macht und sozusagen Innovation vorzuzeigen. Und du hattest das sozusagen ein bisschen gesagt, ihr wart Pioniere. Und das ist es ja eigentlich, zu zeigen. Deswegen machen wir auch so ein Gespräch wie heute, zu zeigen, so kann es gehen, man kann es ganz anders machen. Und natürlich wollen wir, dass die ganzen Großen sich auf den Weg machen und ihre Produktion umstellen und genauso die Dinge nochmal ganz anders machen, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine insgesamte Veränderung und nicht sozusagen nur die Pioniere. Die Pioniere sind dafür da, um die Impulse zu geben. Und das ist toll, dass es die gibt und deswegen wollen wir sie aufzeigen. Ihr hier auf der anderen Seite sozusagen des Bildschirms habt immer noch die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen. Unter sly.do findet ihr unter dem Hashtag LabTalk die Möglichkeit, einfach hier Fragen herzustellen und dann kommen die hier rein. Ich werde auch gleich auf die Fragen eingehen. Ich wollte vorher noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen, weil auf das Thema Reinigungsmittel, das ist ja auch ein Thema, was man sozusagen gerade sich angucken kann und besonders sozusagen das Thema Desinfektionsmittel, was sozusagen gerade zu Corona-Zeiten natürlich eine große Rolle auch spielt. Und da ist, glaube ich, noch gar nicht so das Bewusstsein für, weil sozusagen man ist dann in so einer Pandemie und dann wird gesagt, man muss jetzt alles desinfizieren und dann macht man das einfach. Aber auch da werden Ressourcen verwendet, die einerseits nicht unbedingt kreislauffähig sind, also Materialien, die nicht wieder in Kreisläufe gehen können. Es wird nicht darauf geguckt, was das Nutzungsszenario ist. Es werden Materialien verwendet, die giftig für uns sind. Die Ausgasungen dessen landen in der Luft. Wir atmen sie ein. Schadstoffe, die uns belasten und sozusagen die Perspektive wird gar nicht unbedingt dabei betrachtet. Und es geht aber auch anders. Ihr habt auch gezeigt, dass man ja auch andere Desinfektionsmittel in den Markt bringen können, die das nicht alles mit sich bringen müssen.
Ja, danke für den Hinweis, weil Corona ist natürlich jetzt eine Zeit, wo die Leute einfach nach Desinfektionsmitteln suchen. Und es kann von den Verbrauchern eigentlich schlecht erwartet werden, zu differenzieren zwischen den einzelnen Produkten.
Es gibt sogar eine Liste vom Robert-Koch-Institut, wo dann immer sozusagen Materialien drauf sind, die nicht für den Menschen gemacht sind und dann aber offiziell empfohlen werden. Wer soll denn wissen dann, was man nutzen kann? Also das ist ja für jeden schwierig.
Klar. Das ist enorm schwierig. Wobei es gibt ja auch Zertifizierer, wie zum Beispiel Eco-Garantie oder Natural Care Product oder eben auch andere, in deren Kriterien dann auch solche Stoffe, die wir für fragwürdig halten, auch nicht zulässig sind. Was wir machen ist, wir stellen Desinfektionsmittel her auf der Basis von Alkohol, also von Ethanol aus kontrolliert biologischen angebauten Getreide und nicht eben aus petrochemischen Lösemitteln wie Isopropylalkohol oder anderen und auch nicht welche Quats und synthetischen Inhaltsstoffen, Formaldehyd aus Speichern, alle diese Dinge verwenden wir nicht, sondern wir verwenden Ethanol, also Alkohol, Milchsäure und Glycerin. Das ist im Grunde alles, was in diesem Desinfektionsmittel enthält. Und das sind Stoffe, die zwar für die Viren und für Keime, für Bakterien Probleme bereiten, also aber für die Menschen halt nicht.
Ja. Ja,
und darum geht es eigentlich. Und in der Knappheit der Desinfektionsmittel wird natürlich auch erstmal zu allem gegriffen, was zur Verfügung steht. Aber es wäre ganz schön, wenn man auch eine Öffentlichkeit hätte, wo eben auch die Inhaltsstoffe diskutiert werden.
Und
da gibt es eben auch ökologisch sinnvolle Möglichkeiten.
Die Möglichkeiten gibt es. Gibt es da bei euch sozusagen auch Leute, die dann vielleicht das Thema aufgreifen, wie weit sozusagen sowas wie Getreide für so ein Reinigungsmittel verwendet werden sollte, wenn es auch gegessen werden könnte oder so? Ist diese Diskussion auch was, die bei euch auftaucht? Oder?
Selten. Also das ist halt diese Diskussion Tank oder Teller. Die hatten wir eher im Verpackungsbereich, weil wir hatten mal eine Weile, bevor wir recycelt, also quasi Altplastik für Flaschen verwendet haben, hatten wir Flaschen aus sogenannten Green PE eingesetzt. Also das ist Polyethylen, hergestellt aus Zucker. Und da gab es dann diese Diskussion Tank oder Teller. Man muss aber dazu auch wissen, dass wenn alle Verpackungsmaterialien, alle Verpackungsglieder dieser Erde aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden sollten, dann würde das einen Landverbrauch von lediglich 4%, also Mehrverbrauch von lediglich 4% bedeuten. Das hat ein Herr Professor Endres aus Hannover mal ausgerechnet. Das kann man nachlesen. Und trotzdem ist es natürlich sinnvoller. Deswegen haben wir uns auch für das Recyclat, also für das Altplastik entschieden, Dinge wieder zu verwenden, als eben ja in Konkurrenz zu Lebensmitteln zu stehen.
Wobei man natürlich sagen muss, wenn man 4% hat, ich kenne die Zahlen auch, dann ist natürlich die andere Seite dagegen, wie viel Prozent werden eigentlich für Futtermittel für Tiere hergestellt? Und so. Dann ist man natürlich schnell auch weg von der Diskussion. Ne?
Das ist das größte Problem, Futtermittel für Tiere, das halte ich für wesentlich größer. Und zudem bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Lebensmittelverknappung eigentlich nicht von der absoluten Menge abhängig ist, sondern der verfügbaren Lebensmittel, sondern von der Verteilung. Wir leben hier im Überfluss, jeder Mensch in Deutschland schmeißt, glaube ich, 70 Kilo oder ich weiß nicht wie viel genau Lebensmittel pro Jahr weg und andere haben es halt gar nicht. Und also das ist meines Erachtens eher ein Verteilungsproblem.
Ja.
Und dann geht es eben auch noch darum, ob ich die Lebensmittel nachhaltig produziere oder eben im Industriemaßstab, der uns letztendlich auch nicht weiterbringt, sondern in die Katastrophe führen wird.
Ja, ja auf jeden Fall. Da sind ganz viele Punkte angesprochen. Ich glaube, der Punkt mit den Reinigungsmitteln war auch nochmal wichtig für alle, auch mit den Desinfektionsmitteln, mit uns im Kontakt sein und auch sozusagen YouTube und habt sozusagen da die Möglichkeit, auch im Austausch mit uns zu sein. Aber jetzt auf die Fragen gehend. Hier kommt eine Frage von Carina. Glauben Sie, dass sich nachhaltiges Handeln auch irgendwann bei Großkonzernen durchsetzt und was braucht es dafür?
Ich hoffe, dass es sich durchsetzen wird und ich glaube aber, dass es politische Rahmenbedingungen auch braucht. Denn solange, was es braucht, ist ein Umdenken vom Shareholder-Denken zum Stakeholder-Denken. Im Moment ist die Großindustrie dabei, die Aktionäre, die Gesellschafter mit Geld, über Geld zu befriedigen. Und das kann nicht zielführend sein langfristig, sondern zielführend kann nur sein, dass die Stakeholder, also alle die Betroffenen sind, Verbraucherinnen, Verbraucher, Verbände, Kommunen, dass die einbezogen werden in das Geschehen und dass sich auf diese Bedürfnisse, auf die Anforderungen, die für die Gesellschaft relevant sind, Rücksicht genommen wird. Und dann wird auch Nachhaltigkeit erreichbar sein, auch in der Großindustrie. Aber solange dieses Shareholder-Denken vorherrscht, dann wohl eher nicht. Aber im Moment hat gerade die Politik ja die Möglichkeit, über die vielen 100 Billionen Euro, die wir an Krediten oder an Zuschüssen vergibt, da massiv einzuwirken. Also es wird ja auch diskutiert, dass insbesondere Betriebe gefördert werden sollen, die eben sich Nachhaltigkeit ausrichten. Und da kann Politik im Moment sehr viel bewirken.
Ja, das eine ist, sich nachhaltig auszurichten. Das andere ist ja auch das Thema, die wahren Preise abzudecken. Also ich glaube, das ist immer was uns auch sehr bewegt in der ganzen Diskussion, dass sozusagen es ja immer noch so ist, dass man eigentlich nicht den wahren Preis zahlt. Also sei es für einen Liter Milch oder für das Waschmittel oder für sonstig ein Produkt, was man kauft, zahlt man sozusagen immer einen Preis, der ist eigentlich fiktiv. Man zahlt nicht die Kosten, die dadurch entstehen, sondern die Kosten trägt die Allgemeinheit und die Gewinne werden privatisiert und werden dann von dem einzelnen Unternehmen gemacht. Und solange diese Logik funktioniert, ist es dann für jemanden, der sozusagen die Kosten internalisiert, immer teurer. Das sieht man sozusagen, euer Produkt ist teurer als ein konventionelles Produkt, weil die Kosten, die dabei entstehen, internalisiert wurden und dabei nicht so eine riesen Schadstöpfung mit sich geht, die dann sozusagen bezahlt werden muss von halt der Allgemeinheit. Und die Kosten an sich sind aber ja bei so einem konventionellen Produkt nicht weniger, sondern eigentlich höher. Und deswegen kann man sozusagen in der Rechnung immer sagen, naja, an sich sind Cradle-to-Cradle-Produkte am Ende eigentlich günstiger, als wenn man sozusagen den Schaden nicht einpreist. Nur man sieht es in dem Moment nicht. Und ich glaube, das ist was, wo natürlich Politik auch stark Veränderungen mit reinbringen kann, wenn sie sagt, okay, man muss die realen Kosten bepreisen. Und dann wäre auf einmal so ein Produkt, was ökologisch sinnvoll ist, auch nicht mehr teurer als das andere, sondern würde vielleicht sogar besser dastehen.
Also ganz genau richtig. Und das Problem der Externalisierung der Kosten, das ist riesig. Mhm. Und die Produkte kosten alle ihren Preis, nur in dem Moment, wo ich in den Laden gehe und das Produkt kaufe, bezahle ich den Preis nicht. Den bezahlt irgendwelche anderen. Entweder die Allgemeinheit oder jetzt am Beispiel auch, kommen wir vom Waschmittel ein bisschen weg, aber Fleisch. Da werden Werksverträge geschlossen, wonach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wirklich unmenschlichen Bedingungen oder zu nicht menschenwürdigen Bedingungen leben, arbeiten und müssen und auch ganz schlecht bezahlt werden. Das heißt, die Menschen, die zahlen den Preis, weil sie zum Beispiel keine vernünftige Krankenversicherung haben, keine Altersversorgung haben, ihre Kinder werden nicht vernünftig ausgebildet. Die zahlen den Preis, den wir eigentlich im Supermarkt für unser Fleisch bezahlen müssten. Ja. Also das Fleisch ist in Wahrheit wesentlich teurer als das, was wir oder andere Produkte, ich will jetzt nicht auf dem Fleisch rumreiten, aber andere Produkte, die wir irgendwo kaufen, die kosten mehr, als wir dafür bezahlen. Und wenn ein Produkt zu billig ist, ist immer jemand dabei in der Kette, der leidet. Ja. Anders geht es nicht. Und da ist halt Politik auch gefordert.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir hier nochmal auf die Fragen. Hier kam noch eine Frage rein mit, was würden Sie denn jemanden raten, der heute ein ökologisches Unternehmen gründen will? Du hast gesagt, das sozusagen ja selber, aber euch war das noch ganz anders, das lief irgendwie einfach so und ihr habt Sachen gemacht, die könnte man heute alle gar nicht mehr machen. Was ist denn, wenn jemand heute aktiv werden will? Was sind denn da?
Ich glaube, da wäre ich ein schlechter Ratgeber, da wärt ihr bessere Ratgeber. Durch eure Akademie oder Austausch mit anderen Startups. Also wir sind schon auch mit anderen Startups, auch die sich für Waschmittel interessieren, auch in Kontakt, zum Beispiel in Berlin hier die Lambrecht-Leute oder die Goldammer-Leute oder so junge Menschen, die wirklich Dampf haben, die Power haben, die Ökologie umtreibt. Wir können da ja ein bisschen Erfahrung beitragen, aber so richtig viel kann von uns dann nicht kommen. Aber die ganzen Startups sind mir alle sehr, sehr sympathisch. Mittlerweile können wir sie irgendwie finanziell unterstützen, aber die Geschäftsmodelle und das müssen sie selber machen, das müssen sie selber entwickeln. Da müssen sie sich aber mit ähnlich gelagerten, wie wir das früher auch gemacht haben. Wir haben nur Waschmittel hergestellt, die anderen haben Kekse gebacken und die Dritten haben irgendwie Naturkosmetik gemacht oder was auch immer. Wir waren immer im Austausch. Aber das war die Zeit unserer Gründung. Und jetzt gibt es eine andere Zeit, da müssen die jungen Unternehmen müssen sich untereinander austauschen. Sie können uns jederzeit immer gerne fragen. Wir sind auch unterwegs bei Facebook und in Social Media und Instagram. Und man kann uns auch telefonisch also erreichen. Wir haben eine gebührenfreie Telefonnummer. Nee, braucht man nicht zu schreiben. Wenn man aufs Handy guckt, 0800 Sodasan. Das ist ganz einfach. Das kann man sich ja merken. Also wir unterstützen gerne, aber die Ideen, glaube ich, die können wir nicht mehr liefern.
Ja, aber ich glaube, also sozusagen, du hast das ganz gut angesprochen, das Thema Geschäftsmodelle. Also ich glaube, damals ein Unternehmen zu gründen, da waren ja wirklich noch Bedarf, überhaupt die Sachen, also da gab es keine ökologischen Reinigungsprodukte, also war das überhaupt mal der Bedarf schlechthin, das anzugehen. Ich glaube, heutzutage ist das schon nochmal anders, weil es gibt schon vielen Sachen, schon viele Beispiele. Ich glaube, was es braucht, ist vor allem auch neue Geschäftsmodelle und sich zu überlegen, vielleicht ist ja das nächste Waschunternehmen, was sich gründet, sozusagen nicht mehr eins, was ein Waschmittel verkauft, sondern nur noch die Reinigung sozusagen verkauft oder den Service saubere Kleidung oder solche Dinge, die dann sozusagen zusammengehen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, nochmal ganz neu zu denken. Und da kann man natürlich auch, wie du auch sagtest, auf uns auch zukommen und sozusagen im Austausch, weil wir natürlich gerne auch die Plattform dafür bieten und das Netzwerk haben, um die Menschen zusammenzubringen, die genau sozusagen auf dem Weg sind, zu sagen, wir wollen nochmal was ganz anders machen. Und ich glaube, es ist enorm gerade die Zeit dafür, ganz neue Dinge zu denken, aber die müssen wirklich dann auch neu sein.
Du hast einen sehr schönen Punkt angesprochen, dass wir vielleicht gar nicht immer alle die Gerätschaften besitzen müssen, sondern wir brauchen saubere Wäsche. Ja. Warum brauchen wir jeder eine einzelne Waschmaschine? Das ist völlig bescheuert. Mhm. Als ich Kind war, da hatten wir, ich stamme aus Hamburg und da wurde die Wäsche in große Papiersäcke gesteckt und einmal die Woche von der Wäscherei abgeholt und also im Austausch und dann die Wäsche von der Vorwoche wiedergebracht. Wir hatten keine Waschmaschine, braucht auch keine. Aber erst so in den Zeiten des Wirtschaftswunders, das dann kam, brauchte jemand Status. Also alle brauchten Status. Alle brauchten einen Kühlschrank, alle brauchten eine Waschmaschine, alle brauchten ein großes Auto. Wir brauchen im Grunde alle keine eigene Waschmaschine. Die Waschmaschine steht doch die meiste Zeit rum. Und in dem Moment, wo ich die Einheiten immer kleiner mache, werden sie auch immer weniger effektiv oder in dem Fall weniger effizient. Ich kann in einer großen Einheit kann ich mit wesentlich weniger Energie pro Waschladung oder pro Kilogramm Wäsche arbeiten, als wenn ich so kleine individuelle Dinge habe, die ich zu Hause habe.
Ja. Da ist auf jeden Fall viel möglich. Das sehe ich auch.
Ja, das wären so Geschäftsmodelle, die mich auch interessieren würden. Ja. Na, natürlich brauchen die dann auch Waschmittel, aber ich brauchte im Grunde nur die saubere Wäsche.
Ja, und dann kann ich aber mir vielleicht auch Waschmittel so konzipieren, dass ich sage, naja, das muss ja gar nicht so sein, dass es dann weggewaschen wird, sondern vielleicht habe ich dann ein Waschsystem, was die Tenside zurückgewinnt, weil der Großteil der Tenside wird ja gar nicht verwendet beim Waschprozess. Und dann kann ich auch da in andere Konzepte reingehen.
Ja.
Hier kam noch eine Frage rein. Mit der Frage, was halten Sie von den vielen Siegeln und Zertifizierungen für nachhaltige und Ökoprodukte? Weil da gibt es viele, es gibt auch eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, es gibt, glaube ich, einen riesen Siegelwahn, jeder irgendwas wird auch biozertifiziert oder auch nicht, aber sozusagen das ist für viele, glaube ich, ganz schwer, auch da einen Überblick zu haben und auch zu wissen, was ist dann gut. Was denkst du dazu?
Ja, das ist also für Verbraucherinnen und Verbraucher halte ich das für nahezu unmöglich, die einzelnen Siegel zu unterscheiden oder unterscheiden zu können. Das fängt an bei der EU-Blume oder beim Umweltengel. Da werden bestimmte Aspekte in Fokus gerückt und gewichtet, zum Beispiel Verhalten im Abwasser. Aber da wird zum Beispiel bei diesen, man muss ja unterscheiden zwischen staatlichen Siegeln wie EU-Blume und Blaue Engel und privaten Siegeln. Private Siegel sind in EcoCert, Eco-Garantie, für Kosmetik, BDIH, es gibt so viele. Und, aber viele dieser Siegel haben einen Schwerpunkt im Fokus, sei es Abwasser. Ich kann Waschmittel herstellen oder formulieren, die im Abwasser vermeintlich harmlos sind, aber die aus gentechnischen Inhaltsstoffen, Gentechnik ist auch so ein Thema für mich, weil Gentechnik sind auch lineare Prozesse, einmal Mikro. Und natürlich diese Umweltsiegel, die berücksichtigen das gar nicht. Also wenn mein Produkt sich im Abwasser vermeintlich harmlos verhält, dann bekomme ich vom Umweltbundesamt möglicherweise so ein Siegel. Ich muss vielleicht ein paar andere Sachen erfüllen. Aber Gentechnik wird nicht berücksichtigt, Petrochemie wird nicht. Also ist kein Malus, wenn solche Stoffe im Produkt sind. Das ist für mich zu kurz gegriffen. Für mich gilt es eben nicht nur das Verhalten im Abwasser, sondern die Rohstoffe, die Prozesse, wie werden die gemacht, werden die mit nachhaltiger Energie befeuert. Bei uns zum Beispiel ist es so, wir sind in Kooperation mit Greenpeace Energy und kaufen von dort sogenanntes Pro-Windgas. Pro-Windgas wird hergestellt aus Windkraft und es wird Wasser elektrolysiert, also gespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Und alles, was wir dem Erdgasnetz entnehmen, wird an anderer Stelle in Form von Wasserstoff dem Erdgasnetz zugeführt. Das ist völlig CO2-neutral. Mhm. Aber wir wollen nicht neutral sein, wir wollen ja positiv sein am Ende. Das ist nur ein Punkt. Also dann alles, was wir vermeiden können, erstmal an Emissionen vermeiden wir natürlich und es also gerade die Energieversorgung. Trotzdem, ich schweife jetzt so ein bisschen ab, aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, es gibt auch unvermeidliche, für uns unvermeidliche CO2-Emissionen, die wir verursachen. Und die versuchen wir dann zu kompensieren, oder die kompensieren wir dann durch Aufforstung von Wald. Dazu gehört zum Beispiel Mobilität. Also unsere Arbeitswege, die Arbeitswege der Mitarbeiter, Geschäftsreisen, überall, wo Mobilität im Spiel ist, werden ja auch CO2-Emissionen daraus resultieren. Und alles das, was wir an Mobilität verursachen, das bilanzieren wir einmal im Jahr, also die Arbeitswege der Mitarbeiter, dann haben wir, jeder hat irgendwie ein Dieselauto oder irgendwie was, das wird alles ausgerechnet. Und die daraus entstehende Menge CO2 kompensieren wir oder überkompensieren wir durch Aufforstung von Wald. Das sind auch Dinge, die Verbraucherinnen und Verbraucher fragen natürlich, die fragen, ob das biologisch abbaubar ist. Aber das gehört für uns genauso dazu, ja, wie die Rohstoffe zu haben, die sich dann wieder schnell abbauen lassen.
Du hast also jetzt ganz viel sozusagen gesagt, das macht es, glaube ich, für den Kunden am Ende quasi trotzdem noch nicht leichter, irgendwie mit dem Siegel umzugehen. Ich glaube, meine Antwort darauf wäre auch immer zu sagen, Transparenz ist was, was auf jeden Fall hilft. Also da ist das Siegel nicht unbedingt hilfreich. Ihr seid sehr transparent in eurer Kommunikation, was ihr macht und was ihr für Ressourcen nutzt, woher die kommen, auch was sozusagen die Prozesse dahinter sind. Und das sind Dinge, die natürlich auch helfen. Das heißt, ich glaube, als einzelner Verbraucher auch die richtigen Fragen zu stellen und nachzufragen. Ich glaube, bei einem Unternehmen wie Sodasan kann man anfragen und kriegt sozusagen das auch raus und kann sozusagen für sich die richtigen Fragen dann auch stellen. Ist das gemacht für das Nutzungsszenario, also dass es in biologische Systeme geht? Was sind das für Rohstoffe, die ihr verwendet? Wie sind die Herstellungsbedingungen? Und wenn sowas transparent kommuniziert wird, dann ist das ja schon etwas, was irgendwie auch hilft. Und wenn das nicht so transparent kommuniziert ist, dann ist das zumindest was, wo man vielleicht entweder nochmal nachhakt oder halt auch sagt, okay, das ist dann vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl, denn das hilft natürlich, diese Transparenz in dem auch rauszufinden, was das eigentlich ist. Ich glaube, wir haben über ganz viel schon geredet. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt auch zum Schluss kommen. Du hast es gerade gesagt, eigentlich wollen wir einen positiven Fußabdruck ja auch hinterlassen und was Positives lernen. Was ist denn sozusagen auch deine Perspektive jetzt auf das rauf? Weil viele sind natürlich jetzt sehr, ja, auch negativ in Betracht auf die aktuelle Lage mit der Pandemie, aber auch, wenn man sozusagen sich anguckt, wie es uns dem Klima geht, wie sozusagen sich Umweltthemen auch auf globaler Ebene entwickeln und sozusagen haben sozusagen auch eine sehr negative Kommunikation und auch Perspektive dahin. Und ich frage mich vielleicht, was sozusagen deine positive Perspektive vielleicht auch ist oder was du denkst, was man für eine positive Perspektive tun muss.
Ich glaube, also ich bin vollkommen mit euch im Reinen, wenn es darum geht, nicht weniger schlimm zu sein, sondern gut zu werden. Ganz klar, das muss Ziel sein. Und alles, was ihr beschreibt, wir sollen kein schlechtes Gewissen haben, sondern wir sind Teil der Natur und also wir müssen uns aber positiv anfangen. Das finde ich so wichtig. Und nicht einfach nur weniger schlimm zu sein. Was ich mir wünschen würde, dass es uns gelingt und uns dafür stark machen, dass wir Rohstoffe, Verpackungsmaterial, alles Mögliche aus nachwachsenden Rohstoffen haben, nicht nur aus nachwachsenden, sondern eben auch aus ökologischem Landbau. Weil der ökologische Landbau, der hilft uns weiter. Der ökologische Landbau ist die einzige Form nachhaltiger Landwirtschaft. Und industrielle Landwirtschaft wird uns nicht dahin bringen, wo wir hinwollen. Das wird vieles verschleiert. Das ist auch Externalisierung der Kosten, das gleiche Thema wieder. Aber wir brauchen mehr ökologische Landwirtschaft. Wir machen auch so bei Projekten mit für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. Das ist uns alles ganz wichtig. Und da können wir wirklich positiv einwirken und nicht nur weniger schlimm sein. Das ist für mich wichtig.
Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel. Das verweist sogar schon auf einen unserer Lab-Gäste, die noch in Zukunft kommen werden. Wir werden ja mit Helmi Abuleish von Sekem auch noch hier sprechen, die ja wirklich diese positive Landwirtschaft betreiben und die Perspektive, dass man Kohlenstoff im Boden speichern kann und damit auch einen positiven Beitrag zum Klima und auch zu ganz vielen Dingen führen kann und dass man halt gerade nicht Boden abbaut, sondern ein ganz anderes Kohlenstoffmanagement macht. Das sind, glaube ich, ganz viele Themen, die auf jeden Fall jetzt gerade nochmal mit aufgerissen wurden, über die wir auch in den nächsten Wochen auch nochmal sprechen werden. Mir bleibt eigentlich nur, mich ganz doll bei dir zu bedanken, dass du heute da warst und uns auch hier zu allem Rede und Antwort gestanden hast und auch selber sozusagen, man merkt, dass ihr euch auch hinterfragt und auch nicht einfach nur sagt, ja, das ist alles toll, was wir machen, sondern auch sozusagen die Perspektive mit einzunehmen und auch da ehrlich sozusagen zu sagen, an welchen Stellen seid ihr vielleicht noch nicht da, sondern auf dem Weg. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wenn man sich hinstellt und nur erzählt, alles ist toll, dann bringt das auch nichts, weil dann können gerade die Leute, die jetzt Innovation auch vorantreiben wollen, gar nicht sagen, ah, genau an der Stelle setze ich an. Und deswegen vielen Dank auch für deine Offenheit und deine, ja, deine Zeit hier, die du mit uns verbracht hast. Vielen Dank an euch alle vor den Bildschirmen für eure Zeit, die ihr mit uns verbracht habt, für eure Fragen, die ihr uns gestellt habt und auch für alle, die sich für das Thema engagieren, einbringen. Wir haben über 800 Ehrenamtliche, die sich in Deutschland für Cradle to Cradle engagieren. Ihr seid herzlich eingeladen, auch mitzumachen und euch bei uns auch einzubringen. Sei es im Ehrenamt, sei es einfach bei euch aktiv Fragen zu stellen in eurem Unternehmen, Fragen zu stellen, was denn dafür schon passiert ist, dort, wo ihr arbeitet. Ich glaube, jeder hat irgendwie einen Hebel, den er angehen kann. Ihr könnt es natürlich auch finanziell unterstützen und diese Arbeit mit einer Spende ermöglichen. Ihr könnt uns auf Social Media folgen, also auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Und ihr könnt natürlich auch nächstes Mal wieder einschalten bei unserem Lab Talk am 20. August. Da wird der Innovationsforscher Professor Cornelius Herrstadt hier sein und mit uns ja, über Cradle to Cradle und Innovationsforschung sozusagen sprechen und also aus der Innovationsperspektive auf Cradle to Cradle und was vielleicht auch Motoren sind für Cradle to Cradle und was auch gerade schwierige Punkte sind, wo man ansetzen muss. Also es wird auch ein spannendes Gespräch. Schaltet gerne wieder ein. Ja, abonniert gerne auch unseren Channel und kommt einfach mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf alle weiteren, auf den weiteren Austausch, auch mit euch. Ich sage nochmal ein Riesendanke an dich, dass du aus deinem Urlaub hier uns heute beehrt hast und zugeschaltet wurdest. Und einen schönen Abend an euch alle. Bleibt gesund und alles Gute. Bis dann. Ciao.
Ciao.